Am Sonntag die zweite Stunde der Vorschau auf die eidgenössischen Abstimmungen vom 14. Juni.
BO Wahl- und Abstimmungsstudio.
Über 4 eidgenössische Vorlagen stimmen wir Mitte Juni ab. All zusammen sind heute Abend das Thema hier auf Radio BO. In der vergangenen Stunde haben wir über das neue Radio- und Fernsehgesetz RTVG diskutiert. Und jetzt, in der zweiten Stunde, kommen die weiteren Vorlagen dran. Die Erbschaftssteuer, die Stipendieninitiative und die Vorlage über die Fortpflanzungsmedizin. Mein Name ist Simon Schmutz. Schön, seid ihr auch in dieser Stunde mit uns unterwegs.
Radio BO.
Gerade bei zwei Vorlagen geht es in dieser Stunde um Geld. Einerseits um das Geld, das Studenten bekommen bei der Stipendieninitiative. Informationen dazu gegen das Ende dieser Sendung kurz vor den 9. Und andererseits um Geld, das wir vielleicht schon gleich müssen zahlen, wenn wir etwas vererben. Eine Initiative will eine neue schweizweite Erbschaftssteuer einführen. Die zuständige Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf erklärt es.
Sie möchte eine nationale Erbschaftssteuer einführen, das heißt eigentlich Erbschafts- und Schenkungssteuer einführen und gleichzeitig die Kompetenz der Kantone, heute beiden Kantonen Erbschafts- und Schenkungssteuer zu erheben, eliminieren. Das heißt, sie soll aufgehoben werden, wenn sie auf nationaler Ebene eingeführt würde, diese Erbschafts- und Schenkungssteuer. Und zwar sieht man vor, eine Erbschafts- und Schenkungssteuer von 20% auf Nachlässen und Schenkungen ab 2 Millionen Franken. Also es gibt eine Franchise von 2 Millionen und was darüber ist, würde dann mit diesen 20% abgesteuert. Man sieht in der Initiative vor, dass 2/3 des Ertrages dieser Einnahmen dann an die AHV gehen würde und 1/3 an die Kantone. Befreit wären Ehepartner und eingetragene Partner und auch befreit wären juristische Personen unter bestimmten Umständen, wenn sie eben gemeinnützige Aufgaben auch haben. Befreit sind Schenkungen bis 20.000 Franken pro Jahr pro Person. Vorgesehen sind Ermäßigungen für Unternehmen, sind auch Ermäßigungen für Landwirtschaftsbetriebe, vorgesehen durch den Gesetzgeber. Das würde dann eine gesetzgeberische Diskussion im Parlament geben.
Soweit Evelyn Widmer-Schlumpf. Die Erbschaftssteuer ist auch eine umstrittene Vorlage, die intensiv diskutiert wird vor der Abstimmung. Auch hier bei uns sitzen im Studio von Radio BO. Zu Gast sind zwei Männer, die beide Gewerbler sind und beide im Berner Grossrat sitzen. Der Ueli Ost, SVP-Grossrat aus Thun, und der Markus Wenger, EVP-Grossrat aus Spiez. Der Ueli Ost setzt sich gegen die Initiative ein und der Markus Wenger dafür. Was sind denn eurer Meinung nach die wichtigsten Punkte, Markus Wenger?
Wir wollen mit dieser Initiative Erbschaften, die grösser sind als 2 Millionen pro Erbgang, das heisst für ein paar 4 Millionen, mit 20% besteuern. Dabei sind ausgenommen oder in einer anderen Form geregelt Gewerbebetriebe, Landwirtschaftsbetriebe, die mit hohen Freigrenzen oder mit einer völligen Befreiung anders behandelt werden. Das ist nötig wegen dem Betriebskapital, das dort gebunden ist. Die Initiative selber tritt auf 17 in Kraft, treten, wenn sie angenommen wird, und tritt alle Erbgänge, die nachher sie nach diesem Modell besteuern. Man hat drin noch eine Rückwirkung für Schenkungen. Wenn jetzt jemand in der Zwischenzeit Sachen verschenken, kann er dem nicht entgehen, dass er es versteuern muss. Das wird angerechnet nachher, wenn der Erbgang eben nach 1.1.17 mit stattfinden.
Jetzt haben schon verschiedene Stichworte gefallen, wo wir sicher darüber werden reden in den nächsten paar Minuten. Ueli Ost auf der anderen Seite, wo ihr habt erfahren, dass es so eine Initiative gibt über die Erbschaftssteuer, seid ihr ziemlich schnell mal sicher gewesen, dass ihr die nicht gut findet?
Ja, ich glaube, das ist relativ schnell, wenn man sie wirklich liest. Und das ist eben das, es hat sehr viel im Kleingedruckten, wo die meisten nicht können lesen oder nicht wollen lesen, weil es nicht zu mühsam ist. Aber die Initiative ist aus unserer Sicht ganz klar ein Meisterstück, und zwar ein Meisterstück da drinnen, wie man den Bürgerinnen und Bürgern den Speck durch den Mund zieht. Weil es klingt ja wirklich gut, wenn man sagt, ja, die reichen Sex sollen nur zahlen und 2 Millionen haben ja sowieso fast niemand und so weiter. Also das birgt ganz viel Gefahren drinnen, weil es genau eben KMU-Betriebe sind dort schnell einig drinnen und dort steht in der Initiative, respektive im Text drinnen, nicht eine konkrete Zahl, wie viel, dass man dort sollte, der möchte reduzieren, das überlässt man dann im Prinzip der Ausführungsbestimmungen. Und wir kennen das effektiv aus kürzester Vergangenheit, wie das also rauskommt, wenn dann plötzlich die Steuerverwaltung zuständig ist, für solche Sachen zu regeln. Und dann haben wir dann wie beim Eigenmietwert plötzlich eine Erhöhung da, wo weder das Parlament noch der Regierungsrat selber etwas dazu sagen kann. Und das droht hier dann auch schlussendlich auch, wenn es einmal eingeführt ist.
Markus Wenger, der Spektor zu Mutzi, macht ihr das mit den Leuten?
Nein, natürlich nicht. Es ist auch nicht so, dass die Steuerverwaltung irgendwann die Werte wird festlegen. Das Initiativkomitee tut ja eine Freigrenze von 50 Millionen vorschlagen. Es gibt eine Studie von PwC, die sieht, dass ab 20 Millionen eigentlich KMU draussen sind. Es ist aber natürlich für uns Unternehmer sehr wichtig, dass wir Alternativen installieren können, damit das nicht unsere Produktionskosten weiter steigen. Und das ist ja eigentlich auch mein Grund, warum ich für diese Vorlage kämpfe. Wir haben hier am Standort Schweiz hohe Produktionskosten und durch das, dass wir von Altersentwicklung her in AHV mehr Geld brauchen, gibt es nicht viele Varianten, wie man das finanzieren kann. Und das ist die Erbschaftssteuer, wie sie hier vorliegt, die uns in der Vererbung des Betriebs schonen, eine sehr glückliche Lösung. Was bleibt noch? Erhöhung der direkten Bundessteuer, Mehrwertsteuer erhöhen oder die Lohnprozente erhöhen. Unser Betrieb kostet die zweiten beiden Varianten je nach Modell jährlich 60 bis 100'000 Franken, wo unsere Produkte noch teurer wurden, als sie heute schon sind. Und das liegt einfach nicht mehr drin. Und da müssen wir Alternativen suchen. Und ich habe jetzt bis jetzt noch keine Alternativen gehört, wie man zu diesen 3 bis 4 Milliarden sonst könnte kommen.
Wenn es das so das Ziel sein soll, die AHV zu sanieren, dann sind wir, glaube ich, auf einem falschen Weg. Und das ist nicht gesagt, wie viel das schlussendlich dort in die AHV reinspielt, weil man tut ja den Unternehmen auch ganz klar das Kapital blockieren und Kapital teilweise entziehen. Dass es eine Sanierung braucht von der AHV, glaube ich, das bestreitet niemand. Aber die Gefahr in dem hier liegt dort drin, dass wir mit einem falschen Anreiz hier, wo wir einen Teil vielleicht hier etwas dazu beitragen zur AHV-Sanierung, tut nachher die effektive, das grundlegende Problem, wie man die muss grundlegend sanieren, tut es von mir aus gesehen nachher blockieren.
Wie willst du das sanieren, Ueli?
Das ist ganz sicher hier nicht das Thema. Ich das
ja, aber können, genau das um nicht, das geht es für unseren Betrieb.
Ja, aber da ist es aber hier nicht, das ist eine falsche Initiative. Da müssen sagen, Sanierung der AHV, da hat man nicht müssen.
Mit der Erbschaftssteuer, genau um das Geschäft geht es, ja, Ueli. Wir wissen, dass unsere AHV zu 3 bis 4 Milliarden Geld kommt jährlich, ohne dass mein Betrieb noch teurer wird und ich gegenüber dem Ausland noch mehr unter Druck komme, weil die Kosten immer steigen und das können wir einfach nicht mehr. Und darum müssen wir Mittel und Wege suchen, Alternativen versuchen, wie wir das machen können. Und da ist die Erbschaftssteuer eigentlich die beste Lösung. Die Erhöhung von der direkten Bundessteuer, das tut Leute, die Kapital haben, Leute, die ein höheres Einkommen haben, zu Lebzeit in der aktiven Phase geltend ziehen. Und das tut sie nicht. Das ist erst nachher im Erbgang, wo es dort entsprechend die Last gibt. Und in unserem KMU beispielsweise, wir sind 130 Mitarbeiter, 22 Millionen Umsatz, und uns dort die Erbschaftssteuer im Nachfolgefall gar kein Kapital blockieren.
Immer davon ausgesetzt, dass die 50% Reduktion kommen vielleicht.
Also Deduktion auf die 50 Millionen, schon bei viel weniger, schon 20 würde uns länger. Aber man stellt sich doch vor, die sogenannte Linke, Grüne, SP plus CVP sind für 50 Millionen. Und da kann es ja nicht sein, dass die Bürgerlichen kommen und sagen, nein, wir wollen es weniger machen. Also so gesehen sind doch die 50 Millionen mit Treu und Glauben.
Was jetzt einfach nicht geschrieben ist, das glaube ich einfach nicht. Und das hat sich in letzter Zeit bewiesen, dass genau dort ist nicht der Krux drinnen und es hat sehr viele Haken drin, dass ich hier einfach die grosses Fragezeichen mache, dass es schlussendlich so rauskommt.
Das heisst, ja, ihr vertraut eigentlich den Leuten, die nachher die Werte festlegen, nicht, dass sie das wirklich auch so machen, wie man es jetzt angekündigt hat?
Ja, wir ganz klar, also es ist ein Ziel, wir wollen Geld reinholen, wir müssen das Geld reinholen, und wenn es dann nicht die Zahlen gibt, dann kommen dann genau die Ansätze zum Zug, wo sie sagen, ja, halt, das geht ja gar nicht, wir bekommen gar nicht sehr viel, wir müssen mehr haben, dann wird der Satz geschraubt, und das steht jetzt nie festgeschrieben. Und wie das dann genau festgelegt wird, das ist nicht festgeschrieben. Und das, glaube ich, schlankenweg effektiv nicht. Und zudem geht es einfach auch darum, wir schaffen sehr, sehr viel Ungleichheit in dieser ganzen Sache. Also gegenüber Firmen, die nicht familienintern weitergegeben werden, gegenüber anderen werden benachteiligt. Also, und dort muss ich einfach sagen, das kann einfach nicht der Weg sein, wie wir da hier etwas machen.
Geschrieben ist es aber in einem entsprechenden Initiativtext. Und zwar steht ganz klar, dass der Weiterbestand nicht darf gefährdet werden und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und das ist richtig, dass da kein fixer Betrag drin ist. Wir haben vor 30 Jahren die erste computergesteuerte Fensterfertigung gekauft für 370'000. Wir haben vor 15 Jahren die ersetzt für 1,2 Millionen. Wir haben vor einem Jahr jetzt eine neue Anlage gekauft, drei Maschinen, 3 Millionen, Gesamtinvestition 5 Millionen. Also man muss am Gesetzgeber die Möglichkeit geben, dort Anpassungen zu machen. Und diese Beträge werden sich anders verhalten als rein der Lebenskostenindex oder irgendeine andere Vergleichszahl. Und die Initiative schafft eben im Gegenteil eher eine gewisse Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt unseren Betrieb an die nächste Generation, an die vierte Tür vererben, dann haben sie das Problem, dass sie für den ganzen Altersteil werden müssen in die Kasse greifen und zusätzliche Abgaben zahlen. Wenn wir den Betrieb verkaufen würden, machen wir sehr einen hohen Vermögensgewinn von irgendwo 6 bis 7 Millionen. Und der Vermögensgewinn ist steuerfrei. Und das wissen viele Leute halt auch nicht, dass Vermögensgewinne, die man so erzielt, sind steuerfrei. Man hat nie AHV drauf gezahlt. Und wenn man dort drauf nachher ein vernünftiges Mass an Erbschaftssteuer muss zahlen, ist das nicht unvernünftig.
Jetzt ist es so, dass ihr beide Gewerbebetreibende seid selber. Wir haben es gehört, der Markus Wenger, der hat gesagt, uns würde es nicht treffen, so eine Erbschaftssteuer, wenn man eben die Grenze machen würde, die einigermaßen angedenkt ist. Im Moment, Ueli Jost, wie sieht es bei euch aus? Würde es euch treffen, persönlich?
Nein, mir trifft es nicht. Ich bin bereits draussen, ich habe das hinter mir, ich habe nicht eine Familienbetrieb, ich habe es also nicht intern weitergegeben und bin tatsächlich dank dem, dass ich einen Betrieb hatte, wo nicht sehr kapitalintensive Maschinen hatte und weiss nicht, wo wäre weitergegeben gewesen. So haben wir nicht ein Riesenkapital gehabt, da bin ich unter die Grenzen gefallen. Aber es ist eben ein Trugschluss und man kann es nicht nur gerade von der KMU aussehen, man muss einfach den Otto-Normalverbraucher gesehen. Wenn man natürlich einfach schaut, wenn heute jemand eine Liegenschaft hat, dann hat er im ersten Erbgang hat er dann noch eine geerbt von dieser Seite. Die werden dann relativ hoch eingeschätzt. Also die Schätzungen, die da so gemacht werden, die Liegenschaften kommen dann je nachdem, wo sie sind, relativ schnell über die 2 Millionen, auch für privat. Und es gibt also Fälle, wo man muss sagen, wenn ich eine Liegenschaft erbe nachher und schlussendlich getroffen muss, Erbschaftssteuer zahlen, ob schon, es ist eigentlich der, der es vererbt, das ist auch so ein Unding, dass es der, der vererbt muss, geben. Also der Geber muss die Steuer zahlen, das ist von uns aus ein ganz klares Unding. Wenn der nachher, der, was überkommt, oder der Erblasser ist gestorben, und da ist nur noch das Materielle da von diesen Liegenschaften, und er selber hat nichts, dann muss unter Umständen genau das, was er geerbt hat, muss er verkaufen, damit er überhaupt die Erbschaftssteuer kann zahlen.
Ja, aber das ist doch in sicher Widerspruch, wenn wir daran denken, dass eine Liegenschaft einen Nettoverkehrswert bei einem Ehepaar von 4 Millionen übersteigt, und auf der anderen Seite sieht, es ist kein Geld, um für eine Erbschaftssteuer zu zahlen, also jetzt die Liegenschaft 6 Millionen wert hätte, 4 Millionen von beiden Ehepaar weg, gibt 2 Millionen, müsste 400'000 Franken Erbschaftssteuer zahlen auf ein Nettovermögen von 6 Millionen. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir bei AHV die Finanzierung nicht machen können und Betriebe wie unsere Fensterproduktion, die völlig im Wind steht gegen globale Markt, will man dann verteuern. Indem man einfach die letzten Möglichkeiten entzieht, für die Steuern oder die Kosten anders zu tragen.
Bleiben wir bei dem Beispiel, in dem Fall gerade, wo der Markus Wenger angeführt hat, ein Haus, das 6 Millionen Franken wert hat, Ueli Jost, das geht man ja schon davon aus, jetzt so ein bisschen landläufig, dass das wahrscheinlich nicht jemand Armem gehört. Tut es diesen Leuten nachher wirklich weh, wenn sie eben die Erbschaftssteuer müssen zahlen müssen, oder geht es um das Prinzip?
Es geht grundsätzlich um das Prinzip von der neuen Steuer. Das muss man natürlich auch hier ganz klar sehen, weil wir müssen ganz klar sehen, dass der gleich Franken ein weiteres Mal versteuert wird. Also der Franken wird noch einmal zusätzlich versteuert. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt geht auch ganz klar darum, den Kantonen tut man klar eingreifen in die Autonomien. Die Kantone können nicht mehr selber bestimmen, ob sie die Erbschaftssteuer wollen oder nicht. Es kann ganz klar ein Standortvorteil sein, wenn ich in einem Kanton bin, wo ich keine Erbschaftssteuer habe. Der Kanton kann auch die Erbschaftssteuer in der Höhe festlegen, selber nicht. Hier will man einfach alles über einen Topf werfen. Unter dem Klar, der Markus Wenger hat es gesagt, er will einfach die AHV mit dem sanieren, weil aus unserer Sicht ganz klar nicht der Weg ist dazu.
Ich denke, es ist wichtig, wenn man von diesen Beträgen redet, die immer sieht, x-mal versteuert, so ist es genau in unserem Fall ja nicht so. Mit 80er Jahren für 400'000 Franken Aktien gezeichnet, wenn wir heute einen Nettoerlös hätten. Der Betrieb hat vielleicht 15 Millionen wert, von 7 Millionen abzüglich die 400'000 hätten wir 6,6 Millionen Vermögensgewinn, der nie von uns ist besteuert worden, wo wir nie eine Vollzahl getroffen haben. Und von dem her ist ein schöner, sicher ansehnlicher Betrag von diesen Vermögen, die wir da davon reden, sind Vermögensgewinne, die nie sind versteuert worden. Aber wir müssen das nicht gegeneinander ausspielen. Also ich habe nicht irgendwo ein Problem emotional mit Leuten, die dort mehr Geld haben, sondern es geht mir rein um die sachliche Lösung. Wie können wir das Alter finanzieren, ohne dass wir KMU, wir Produzierenden hier in der Schweiz plus Gastgewerbe zusätzliche Kosten haben. Und das ist nicht ganz einfach, dass wir dort eine Lösung finden, die das Ziel kann erreichen kann. Es ist auch gut, dass eben der Kanton mitzieht, Geld bekommt, denn die Ergänzungsleistungen werden genau gleich wie die AHV auch dort steigen. Und da braucht es auch dort Geld, dass man aber eine AHV, eine schweizerische AHV, nicht mit kantonalen Lösungen kann unterstützen kann. Das leuchtet, glaube ich, ein.
Ich möchte noch schnell einen weiteren Aspekt einbringen, den wir bis jetzt noch gar nicht darüber diskutiert haben. Wir haben vor allem jetzt über die Erbschaftssteuer diskutiert als Mittel zum AHV finanzieren. Es gibt aber natürlich auch noch einen anderen Aspekt an dem Ganzen, einen sozialen Aspekt. Es ist ja so, dass in der Schweiz eigentlich ein kleiner Teil von der Bevölkerung den grössten Teil vom Geld hat. Der grössere Teil hat ein bisschen weniger. Es gibt auch noch die Komponenten, dass man mit der Erbschaftssteuer so ein bisschen eine Umverteilung probieren zu machen. Man hat auch können lesen zum Beispiel, eben, dass es ein bisschen gerechter soll werden, dass die Schere nicht mehr so aufgehen zwischen reicheren Leuten und armeren Leuten. Markus Wenger, das ist für euch weniger ein Argument in dem Fall, weil wir jetzt bis jetzt noch nicht so über das geredet haben.
Ja, das ist so. Das steht für mich eigentlich nicht im Vordergrund. Und man muss auch sehen, so eine Vererbung, das ist irgendwo im Rhythmus von vielleicht 30 Jahren, wo das mal stattfindet. Es ist auch nicht unbedingt mein Ziel, dass ich da eine grosse Umverteilungszeremonie machen will, sondern es geht mir effektiv darum, dass man die Zusatzlasten vom Alter, die auf uns zukommt, dass man das finanzieren kann.
Trotzdem ist es natürlich eben eine Debatte, die in der Diskussion auch geführt wird. Ueli Jost, der Teil, wenn wir jetzt eben mal nicht über die AHV diskutieren, sondern so ein bisschen die Umverteilungskomponenten, wie steht ihr dort dazu?
12% von der Steuerzahler zahlen 80% von den Steuern. Das ist also so. Also, die, die etwas bewegen und die, die Geld haben, die zahlen auch die Steuern. Und das sind ja meistens die, das sind vielfach auch die Unternehmer, die die Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Und die sind die Gleichlichen, die dann auch Möglichkeiten haben, dem möglicherweise eben auszuweichen. Und das ist jetzt eben genau das. Wenn wir dann nachher plötzlich anfangen, die Leute so vergraulen hier, dann gefährden wir einfach ganz klar Arbeitsplätze damit. Und das ist ein wesentliches Argument. Und das, ich habe vorhin gesagt, das ist eine Schlaumeier-Initiative, die einfach ein bisschen den Speck zum Mund zieht. Ja, die reichen Säcke sollen nur noch zahlen, die sollen noch mehr zahlen. Man kann so ausreizen. Man kann sie so weit ausreizen, dass die gar kein Interesse mehr haben, irgendetwas zu machen. Das ist die eine Seite. Und in den Familienunternehmen ist es das andere. Wie soll ich, wenn ich einen Nachfolger intern eine solche Last aufbürden, dann sagt er irgendwann, weiss was, dann mache ich ganz etwas anderes, aber sicher nicht mit einem solchen Risiko leben, um sehr viel Kapital auf die Seite zu tun, und damit es überhaupt jemals weitergeben kann. Ich glaube, das sind die Punkte, die man einfach auch ins Feld führen muss.
Wie gross ist die Gefahr, Markus Wenger, dass jemand jetzt wegen der Erbschaftssteuer würde sagen, zum Beispiel, ich zügle meine Firma?
Also die Firma zügelt, diese Chance schaue ich nicht so als gross an, hingegen, dass er persönlich zügelt. Das ist natürlich schon eine Option. Aber die wird, wenn wir beispielsweise sagen, wir lehnen die Erbschaftssteuer ablehnen, mit der Absicht, mal die direkte Bundessteuer um die 3 Milliarden zu erhöhen, da besteht die Gefahr natürlich genau gleich. Also dort können wir nichts erreichen. Hingegen, dass wir eben die Arbeitsplätze heute, im Hier und Jetzt, ins Ausland verdrängen, wenn wir nichts machen, das ist gegeben. Also wir haben in unserer Branche, die Nummer 1, 200 Arbeitsplätze in Slowakei. Und ein Freund von mir hat ein Möbel gemacht, tut die heute fertig von Litauen beziehen. Also dieser Prozess ist im Gang, dass die Arbeitsplätze hier weggehen, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Und diese Kosten werden noch höher, wenn wir jetzt nichts machen. Und so gesehen ist diese Vorlage natürlich ein idealer Punkt, wo man dort ein Gegengewicht setzen und eine alternative Finanzierung einbringen kann.
Die Kosten, klar, die Kosten sind zu hoch. Also die Kosten sind hoch, sagen sie so. Aber das ist für unsere Lebenshaltungskosten halt, das ist die bekannte Dinge. aber es ist eben noch hoch, weil wir relativ einen teuren Staatsapparat haben und eine relativ eben hohe Steuerlast haben hier bei uns. Das muss man auch sehen, wir haben eine hohe Steuerlast. Und darum, wenn wir hier noch eine oben drauf buttern, wenn wir noch eine oben drauf steuern, dann ist es einfach, das Mass ist voll. Es geht einfach, es längt nicht mehr, es geht nicht mehr. Die Unternehmen werden dermassen geknebelt, dass wir einfach noch mehr solche Dinge, die du vorhin geschildert hast, dass die Arbeitsplätze noch mehr weggehen, dass noch mehr ausgelagert werden, dem tun wir mit dem noch zusätzlich Vorschub leisten. Und letztendlich, wenn der Franken nicht mehr stimmt, dann haben wir ja nichts für die AHV. Das müssen wir hier ganz klar sehen.
Wenn man sieht, ja, wir wollen nichts oben drauf tun, heisst das eigentlich nichts anderes, als wir wollen die Lücken, die wir werden haben, in der AHV nicht finanzieren. Und alles, was zur Finanzierung der AHV-Kosten Beitritt wird obendrauf sein.
Dann haben wir jetzt in diesem Fall einfach die Frage, ist die Initiative ein Mittel zum Unternehmen entlasten, wie es der Markus Wenger sagt, oder tut sie die Unternehmen mehr belasten, wie es der Ueli Ost sagt? Wir sind am Schluss von der Diskussion. Wird zum Schluss noch beiden von euch gerne Gelegenheit geben für einen kurzen Werbespot, um 30 Sekunden lang sagen, warum braucht es aus eurer Sicht am 14. Juni ein Ja oder ein Nein zu dieser Erbschaftssteuer. Markus Wenger hat das Startvotum in der Diskussion, würde darum Ueli Ost das Schlusswort geben, dass wir da ein bisschen ausgeglichen haben. Markus Wenger, also zuerst 30 Sekunden für euch. Warum braucht es ein Ja zu der Erbschaftssteuer?
Unser Betrieb hat gut 40% Personalkosten. Und es muss darum gehen, dass wir Lösungen finden, die AHV zu finanzieren, ohne dass unsere Personalkosten eben durch Lohnprozent oder durch Auswirkungen von der Mehrwertsteuererhöhung noch weiter ansteigen. Und da bin ich wirklich allen sehr dankbar, wenn sie mithelfen und die Erbschaftssteuervorlage zugunsten der AHV mittragen.
Ueli Ost, auf eurer Seite, warum braucht es ein Nein am 14. Juni?
Ich sage ganz klar Nein zu dem, weil ich will, wie schon gesagt, den gleichen Franken nicht noch einmal mehr versteuern. Ich will, dass es möglich ist, gerade in den Familienunternehmen, die sicher weiterzuführen, auch dass die Jungen Perspektiven haben und nicht eine Last aufgebürdet bekommen. Auch weil aus unserer Sicht ganz klar es nicht die Lösung ist, wie man die AHV nachhaltig sanieren kann, sonst das ganz klar der eine braucht.
Abstimmen könnt ihr daheim am 14. Juni bei der Abstimmung über die Erbschaftssteuerreform. Neben dem Geld geht es dann auch noch um etwas sehr Emotionales bei der Abstimmung über die sogenannte Präimplantationsdiagnostik. Es geht dort um die Frage, was bei der künstlichen Befruchtung mit dem Embryo darf gemacht werden, bevor der einer Frau eingepflanzt wird. Radio BO diskutiert darüber in 3 Minuten nach Patent Ochsner.
Noch längstens auf. Herzliebste, gib Gas und führ mich nochmal in der Summe.
Ihr hört Radio BO mit dem BO-Abstimmungsservice zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 14. Juni. Wir haben schon das neue Radio- und Fernsehgesetz RTVG und die Erbschaftssteuerreform angeschaut in dieser Sendung und kommen jetzt zur Fortpflanzungsmedizin. Ganz ein anderes Thema, wo auch darüber abgestimmt wird Mitte Juni. Es geht um künstliche Befruchtung, um die Frage, was mit den Embryonen vor dem Einpflanzen passiert und um die sogenannte Präimplantationsdiagnostik. Im Studio von Radio BO diskutieren als Gegner von dieser Vorlage Marianne Streif-Feller, EVP-Nationalrätin, und Hans Stöckli, SP-Ständerat, als Befürworter, beide aus dem Kanton Bern. Hans Stöckli, um was geht es genau bei der Vorlage?
Heute ist es vom Gesetz her gestattet, dass Ehepaar, die wegen Unfruchtbarkeit oder wegen Gefahr von Übertragung von schweren Krankheiten künstliche Befruchtung außerhalb vom Körper können machen und dementsprechend auch die Möglichkeit schaffen, den Kinderwunsch zu erfüllen. Aber die Verfassung schreibt vor, dass man nur maximal 3 Embryonen darf mit berücksichtigen, und zwar so, dass es eben innerhalb des Zyklus nur gebraucht werden kann. Jetzt stellt man fest, dass das eine Lücke darstellt, weil in vielen Fällen die Implantationen zu Fehlgeburten führen, weil eben keine abgestützte Untersuchung von den Embryonen ist gemacht worden. Und zum anderen, dass es zu vielen Mehrlingsschwangerschaften führt. 20% von allen Mehrlingsschwangerschaften werden auf diese Technik zurückgeführt. Und jetzt möchte man die Lücke schließen. Auf der einen Seite, dass man die Embryonen, die man dann einpflanzt, tut unter bestimmten Voraussetzungen prüfen, eben vor der Implantierung prüfen, und zum anderen, dass man mehr als 3 Embryonen kann entsprechend aufbereiten. Das ist die Vorlage der Verfassung. Um diese Frage geht es.
Jetzt sagen dir auf der anderen Seite, Marianne Streif-Feller, das ist keine gute Idee, das braucht es nicht. Warum nicht aus eurer Sicht?
Wo man die künstliche Befruchtung hat zugelassen hat, dann hat man ganz klar ausgeschlossen, dass man eine Präimplantationsdiagnostik möglich macht, weil man hat gesagt hat, man will nicht, dass man dann selektionieren kann und auslesen, welche das man einpflanzen soll und da verschiedene Kriterien hat. Jetzt will man eigentlich in dieser Verfassung nur ganz wenig ändern. Es klingt ziemlich harmlos. Es heisst jetzt statt, dass so viele Embryonen können entwickelt werden, wie sofort können eingepflanzt werden, heisst es jetzt, so viele Embryonen sollen entwickelt werden, wie für die medizinisch unterstützte Fortpflanzung notwendig sind. Man hat sich jetzt da festgelegt auf 8, dass es mal einfach eine grössere Anzahl ist. Und das bedeutet, man hat überflüssige Embryonen, die werden entweder tiefgefroren oder vernichtet, die man nicht kann brauchen. Und das ist mal schon der erste Schritt in eine Entwicklung, die wir nicht wollen. Und das andere, was noch viel schlimmer ist, ist, die Verfassungsänderung macht nachher eine Gesetzesänderung möglich von dem Fortpflanzungsmedizinalgesetz, das in beiden Räten auch schon ist behandelt worden. Und dort hat der Rat wirklich Tür und Tor aufgetan für alle mögliche Selektionen, eben zum Beispiel für die Selektion von Trisomie 21, wo man schauen kann, ist das Kind gesund oder fehlt dem so etwas. Und dann werden die vorher selektioniert und es gibt eine Selektion in Werts- oder Unwertsleben. Und das können wir ganz klar so nicht unterstützen.
Also geht es eigentlich in dem Fall bei der Abstimmung am 14. Juni um mehr als um das, was einfach nur in diesem Verfassungsartikel steht? Hans Stöckli, sieht das bei euch aus?
Nein, es geht nur um die Verfassung. Wir wissen, dass die Gegner von dieser Technik bereits mit dem Referendum droht haben. Und es ist völlig klar, dass wenn der Verfassungsartikel angenommen wird, dann das Gesetz publiziert wird und dass dann nachher entsprechend die Unterschriften gesammelt werden und dann wird es zum Gesetz eine zusätzliche Abstimmung geben. Also heute geht es nur um die Frage, ob wir die Restriktion auf 3 Embryonen wollen aufheben und so viele Embryonen wollen zulassen, die eben nötig sind für die medizinische unterstützte Fortpflanzung sicherzustellen. Das ist das Thema. Und es ist allen unbenommen, dass man dann, wenn dort das Gesetz zur Diskussion steht, kann das Referendum ergreifen und dass man dann Diskussion zum Gesetz führt. Aber ich bin selbstverständlich bereit, jetzt auch schon das Gesetz zu verteidigen. Aber jetzt geht es um die Verfassung und erst bei der nächsten Stufe geht es dann ums Gesetz.
Wenn die Verfassung angenommen wird, tritt automatisch das Gesetz in Kraft, wenn das Referendum nicht ergriffen wird. Und das wollen wir vermeiden. Es ist ganz klar, das Gesetz geht viel weiter, als der Bundesrat hier hat vorgeschlagen. Der Bundesrat hat eigentlich ursprünglich nur für Eltern, die schwere Erbkrankheiten haben, das Gesetz wollen auftun. Das wären etwa 50 Fälle im Jahr gewesen. Das Parlament hat es jetzt aufgetan, das sind etwa 6'000 für all die, die wegen dem Kinderwunsch sich künstlich befruchten lassen. Und darum müssen wir einfach schon hier zum Verfassungsartikel Nein sagen, weil das tut die Tür auf in eine Richtung Selektion, die wir einfach nicht wollen.
Es geht grundsätzlich, ich spüre das schon ein bisschen, um die Frage, was darf der Mensch und was darf der Mensch nicht. Das ist eine heikle Frage, Hans Stöckli. Es ist natürlich ein Thema, das sehr emotional ist, das so schwierig ist, einfach rein nur aufgrund von einer Zahl, wie viele Embryonen darf man jetzt herzüchten, sage ich mal, und wie viel nicht, da zu argumentieren. Trotzdem, die sagen eben, es braucht mehr als die drei. Warum?
Die Erfahrung zeigt, dass man mit dieser Technik viel Leid kann umgehen und Freude kann schaffen. Ich sage aber immer, es gibt ja nichts Schöneres, als das Kind auf dem natürlichen Weg zu entstehen. Und darum glaube ich nicht, dass man davon ausgehen kann, Frau Streif, dass jetzt mit dieser Gesetzesänderung der plötzlich die ganze Geschichte mit der In-vitro-Fertilisation explodiert.
Das habe ich nicht bleiben, gesagt, das sind schon 6'000.
Eben,
es
sind 6'000.
Das sind ja wahnsinnig viel, oder?
Und von diesen 6'000, das muss ich ganz klar präzisieren, rechnen wir, dass höchstens 10% von dieser Möglichkeit, die wir jetzt schaffen wollen und sollen, Gebrauch machen, weil einerseits ist es sehr unangenehm, vor allem auch für die Frauen. Zweitens ist es teuer, es wird von der Krankenversicherung nicht übernommen. Und drittens, in allen Ländern im Ausland ist das gang und gäbe. Steht gar nicht mehr zur Diskussion. Es gibt ein Land noch, Litauen, das es noch nicht kennt. Aber das bedeutet einfach, dass die Frauen, die Ehepaar, die genügend reich sind, locker, statt auf Deutschland einkaufen, halt auf Deutschland die Untersuchungen machen. Und jetzt kommt ganz etwas Wichtiges. Die Diskussion hat man ja eigentlich geführt gehabt, vor 13 Jahren, wo man die neue Regelung vom Schwangerschaftsabbruch hat eingeführt, wo man eben die Fristenlösung hat durch eine grosse, grosse Mehrheit vom Volk genehmigen lassen. Jetzt muss man sich einfach vorstellen, wenn eine Frau normal schwanger wird, dann kann sie innerhalb von 12 Wochen die Schwangerschaft abbrechen, aus Gründen persönlicher, medizinischer. Und in dieser Zeit, wo der Embryo sich bereits im Körper der Frau entwickelt, sind die Untersuchungen, die wir jetzt diskutieren, alle locker möglich. Die werden gemacht, die werden zuhauf gemacht und es gibt Abtreibungen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, ist es denn sinnvoller, dass man ein Embryo tut in den Körper einer Frau implementieren und nachher wartet und dann erst dann die Untersuchungen macht, wenn er schon im Körper ist, ist es nicht sinnvoller, dass man eben für die grossen Enttäuschungen können zu vermeiden, die Untersuchungen, die gleichen Untersuchungen, die man macht, wenn der Embryo bereits im Körper ist, schon vorher macht. Genau um diese Frage geht es. Und da ist für mich klar, dass man dort nicht Tür und Tor öffnet, sondern dass man dort ganz klar Regelungen trifft, die auch ethisch vertretbar sind.
Jetzt haben wir zwei verschiedene Themen angesprochen. Ich möchte die gerne schnell auseinandernehmen, dass wir sie einzeln können diskutieren. Ich gebe euch die Möglichkeit zum Reagieren, Frau Streif. Zuerst schnell, das, was jetzt der Hans Stöckli als Zweites gesagt hat, es gibt ja die Untersuchungen. Bei natürlich entstandenen Schwangerschaften sind die auch möglich. Das ist so. Es ist dort heute an sich eine Nicht-Gleichbehandlung von einer Schwangerschaft, die auf natürlichem Weg entstanden ist oder von so einer In-vitro-Fertilisation. Ist das nicht ein Problem, dass man dort zwei verschiedene Wege hat, das wegen auf Deutschland Gala untersuchen, diskutieren wir dann noch grad.
Ja, weil der Hans Stöckli hat da gewisse Sachen gesagt, die schon nicht stimmen. Also, aber jetzt zuerst zu dem wegen der pränatalen Diagnostik, also das heisst die, die in der Schwangerschaft schon sind. Klar, es werden viele Untersuchungen dort gemacht, es gibt auch Leute, die abtreiben, aber dann sind es die Eltern, die ganz klar entscheiden, das Kind hat das und das und das, mit dem kann ich leben oder mit dem kann ich umgehen oder nicht. In der Präimplantationsdiagnostik kommen die Eltern gar nicht zu dem entscheidet, wird im Labor geschaut, welches Leben lebenswert und welches Leben nicht lebenswert ist. Und das ist für mich schon mal auch irgendwie ein Schritt, wo man die Verantwortung delegiert. Ich mache keine Hehl daraus, ich bin auch nicht für Abtreibungen. Ich habe selber auch, habe nie Untersuchungen gemacht in der Schwangerschaft, wo man nachher einen Entscheid würde fällen, ob jetzt das Kind will oder nicht. Und es geht einfach in die Richtung, dass man das Gefühl hat, wenn ein Kind eine Krankheit hat, weiter in Somi 21, dann ist es nicht lebenswert. Und dann muss man es eben entweder abtreiben oder eben schon gar nicht so weit kommen, dass das Kind sich entwickeln kann. Und es gibt eine Haltung in der Gesellschaft über einen Wert, der wirklich schmerzhaft ist. Ich habe eine gute Bekannte, die ein Kind hat mit Trisomie 21. Und die muss sich immer wieder anhören, dass die Leute ihr sagen, das passiert einem doch in der heutigen Zeit nicht mehr. Und all die Kinder oder die erwachsenen Leute, die so eine Krankheit haben und so Sachen hören, das ist auch für die wie ein Orfige. Das ist eine Abwertung. Das ist es. Mehr sollte es nicht dürfen geben, weil erstens kosten ihr Gesellschaft und zweitens bin ich nur mühsam für alle. Der Entscheid, finde ich, der steht uns Menschen nicht zu, welches Leben lebenswert ist und welches nicht. Und das andere wegen diesen Fällen, wie viel das sind. Also, es sind 6'000, die pro Jahr eine künstliche Befruchtung machen.
Genau.
Die sind, und es ist logisch, die Zahl, die es schon gibt, dass mehr als die Hälfte, wenn man das dann schon hat, das PID, das würde lange suchen. Und die müssen das heute schon selber zahlen. Es ist also nicht so, dass nur Reiche nachher irgendwie ins Ausland gehen oder so, weil PID wird nicht von den Krankenkassen gezahlt. Es ist schon heute eine gewisse Ungleichbehandlung und es ist ganz klar, dass nachher eine gewisse Sache einfach der Druck kommt. Es muss alles von den Krankenkassen übernommen werden und der Druck dann nachher vielleicht noch weiter kommt, weil eben gewisse Krankheiten da sind, wird es nicht mehr gezahlt, weil man doch die Möglichkeit hat zu schauen, dass das gar nicht so weit kommt.
Ein Stichwort, das Hans Stöckli noch vorher angesprochen hat, würde mich auch noch schnell wundern von Ihrer Seite, Frau Streif, und nachher wechseln wir gerade wieder rüber. Es war noch in Diskussion gewesen, man kann durch das auch Leid vermeiden. Es ist natürlich schon so, dass die wenigsten Leute freiwillig eine In-vitro-Fertilisation machen und man dort nachher sagt, ja, jetzt hat man zwar die Möglichkeit zum Untersuchen, man darf aber nicht, man darf den erst, wenn der Embryo eingepflanzt ist und dann merkt man dort vielleicht, wenn man die Untersuchungen macht, das ist wie gesagt heute möglich, muss man nicht, kann man, aber wenn man will, es stimmt irgendwie etwas nicht, dann muss man sich dann, wenn man schon einen deutlichen Schritt weiter ist, nachdem man sich hat entschieden für so eine In-vitro-Fertilisation, dass man dann halt muss entscheiden, will ich das Kind nicht. Wäre das nicht eine Möglichkeit, für eben vielleicht dort schon von paar so einen Druck wegzunehmen?
Es würde vielleicht von paar Druck wegnehmen, aber es würde ganz vielen anderen den Druck erhöhen. Auch gerade solche Eltern, die neben ein Kind haben mit einer Behinderung, würde es den Druck erhöhen. Und dort ist es irgendwie schon ein Abwägen. Will man nur, weil es möglich ist, etwas durchzuwängen? Will man, weil es möglich ist, etwas aussondieren? Will man, weil es möglich ist, etwas schon verhindern? Oder ist man auch ethisch bereit, das, was man hat und wo ist zu tragen, so wie es ist? Und es ist ganz klar, es ist nicht eine politische Frage, es ist wirklich eine ethische Frage. Und das hat sie auch gezeigt, dass Parteien durch Parteien durch ihre Haltung eigentlich gespalten sind. Man kann nicht sagen, das ist jetzt eine von dieser oder von dieser Seite. Es ist ganz eine persönliche ethische Frage. Und dort muss ich einfach sagen, für mich ist es nicht ethisch, dass man dort sich auf diese Ebene begibt. Vor allem, weil man weiss, es hört nicht auf bei dem. Es wird immer mehr verlangt und es wird immer mehr möglich. Und die Themen, man sieht es auch in England und Amerika, wo alle schon diskutiert sind, die Entwicklung, wenn man mal die Tür auftut, dann ist das die Öffnung vor Büchse vor Pandora, die nicht mehr aufzuhalten ist und das wollen wir verhindern.
Ist das so, Hans Stöckli? Tut man da etwas in Bewegung setzen, wo man plötzlich dann nicht mehr bremsen kann?
Die Bewegung, die gibt es schon seit langer Zeit. Seit das erste Retortenbaby ist gezeugt worden und der entscheidende Schritt hat man gemacht, wo man mit der Schwangerschaftsabbruchlösung, mit der Fristenlösung, die gesetzliche Grundlage gelegt hat, dass man heute kann, in den ersten 12 Wochen eine Abtreibung vornehmen kann, auch wenn man zum Beispiel bei einer Untersuchung feststellt, dass die Trisomie vorhanden ist. Das ist heute eine Tatsache. Und jetzt muss ich sagen, Frau Steif, das hat nicht dazu geführt, dass es weniger Fälle hat von derigen Kindern. Ich bin übrigens jahrzehntelang Führer von behinderten Pfadfindern und ich muss sagen, das ist eine wunderbare Welt, wo ich viele Erfahrungen gesammelt habe und die Liebe, die die Eltern ihren Kindern gegenüber zeigen, die ist phänomenal und beispielhaft.
Es hat nur
und die meisten Behinderungen, Frau Streif, die sind nicht entstanden wegen Erbkrankheiten, sondern das sind Behinderungen, die entstanden sind bei der Geburt. Natürlich. Oder kurz nach der Geburt. Ja. Und selbstverständlich richtig. Wird auch die Lösung hier die Behinderungen nicht zum Verschwinden bringen. Es ist ja so, dass in den Ländern, im Ausland, in Deutschland, in Österreich, wo die Diagnostik bereits schon lange praktiziert wird, überhaupt die Erfahrungen nicht gemacht wurden, wo man hier durch die Wand mal eben, dass der Stigmatisierung entsteht. Warum soll eine Stigmatisierung entstehen in diesen Fällen, wo der zusätzlich nicht mehr müsste an der Frau implementiert werden, sondern eben schon vorher könnte ausgeschieden werden. Jetzt muss ich etwas ganz klar korrigieren. Es ist eine ethische Frage, da sind wir uns einig. Und jeder soll in dieser Frage seinem Gewissen folgen, das, oder seinem Herz, je nachdem. Aber mir dünkt's, man darf mit dieser Haltung nicht etwas anderen verbieten. Und darum ist für mich eigentlich klar, ich bin gar nicht begeistert von dieser ganzen Entwicklung, wie man da sieht. Aber der Entscheid liegt immer noch bei den Eltern. Er liegt bei den Eltern beim Abtreiben, bei der Frau. Und er liegt auch bei der Frau, wenn man das System von der Präimplantationsdiagnostik angeht. Niemand ist verpflichtet, bei einer In-vitro-Fertilisation die Untersuchungen zu machen. Und das werden nicht 10% sein, die die Untersuchung werden machen. Es werden nicht 10% sein, das Ausland zeigt das. Es werden nicht 10% sein, die Untersuchung werden machen. Und der Entscheid, ob man die machen will oder nicht, und auf was man sie machen oder nicht, der wird von den Eltern gefällt und nicht von den Ärzten. Das ist eine falsche Aussage, dass man von dort her jetzt Tür und Tor öffnet. Und schliesslich, der Gesetzgeber hat Grenzen gesetzt, die hat selber gesagt, es sind Wünsche noch rum, die man klar abgelehnt hat, auch ich klar abgelehnt habe. Und darum, glaube ich, kann man mit gutem Gewissen, mit ethischer Verantwortung, dem Verfassungsartikel, dem neuen, zustimmen.
Du hast jetzt vorher hurtig in den Kopf geschüttelt, Frau Streif, oder hast du gesagt, man weiss ja vom Ausland her, dass es eben nicht so eine riesengroße Zahl von Leuten gibt, die das überhaupt machen wollen. Glaubt ihr das nicht?
Das ist eine Entwicklung, die in Gang kommt. Und da gibt es einfach Länder, die dort so weitergehen. Also man hat jetzt da wieder von China und dieser Forschung der gelesen, aber ich muss nicht so weit gehen. Man sieht England und Amerika, die schon sehr weit sind, und man hat gesehen, dass auch hier die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin, die haben heute schon, setzen sie sich mehrheitlich ein für die Eizellenspenden, für die Embryonenspenden, für die Leihmutterschaft oder für eben die Aufhebung von überhaupt einer Höchstzahl von Embryonen, die entwickelt dürfen werden. Und die Entwicklung, wenn man dort einfach mal anfangen, die ist nicht zu bremsen, und das ist nicht eine gute Entwicklung. Nicht alles, was machbar ist, ist gut für unsere Gesellschaft.
Wir kommen gegen Schluss langsam, wir wollen noch eine Schlussrunde machen. Wir haben verschiedene Aspekte gehört jetzt heute Abend. Schlussendlich muss jeder und jede daheim entscheiden, wie er abstimmen will am 14. Juni. Ich möchte euch beiden eine Gelegenheit geben, noch für eine kurze Zusammenfassung, einen kurzen Werbespot. Hans Stöckli, ein Ja zu der Fortpflanzungsmedizin am 14. Juni. 30 Sekunden Zeit. Warum braucht es das?
Die heutige Regelung tut Schwierigkeiten nicht lösen, die im Zusammenhang mit der Fortpflanzungsmedizin auftauchen, nämlich dass man ungenügende Eizellen hat, dass man durch das viel zu viel Mehrlinge hat, dass man eine Schwangerschaft auf Probe hat, dass also Embryonen implementiert werden, die Defekte haben, die übrigens auch zu einem natürlichen Abort führen. Die Lösung, die wir vorschlagen, die entspricht einem verantwortungsvollen, ethisch vertretbaren Lösungsansatz.
Marianne Streif, auf eurer Seite, warum braucht es ein Nein zu dieser Vorlage am 14. Juni?
Die Verfassungsänderung, die eigentlich ein bisschen harmlos klingt, die öffnet Tür und Tor für die gezielte Selektion von Menschen. Es wird zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben unterschieden. Das können wir nicht akzeptieren. Übrigens werden auch Embryonen manchmal bei der Präimplantationsdiagnostik verletzt. Du hast durch das auch Defekte, um das noch zu sagen. Es gibt, wenn wir Ja sagen zu dieser Änderung, keinen Embryonenschutz mehr. Tausende von Embryonen werden vernichtet oder verbraucht.
Das ist das Schlusswort von der Marianne Streif, Feller, EVP-Nationalrätin zur Abstimmung über die Fortpflanzungsmedizin. Am 14. Juni habt ihr den Entscheid in der Hand an der Abstimmungsurne. bleibt noch eine letzte eidgenössische Vorlage, die wir noch nicht diskutiert haben, nämlich die sogenannte Stipendieninitiative vom Verband der Schweizer Studierendenschaften. Die Initiative möchte, dass in Zukunft alle Studenten in der Schweiz gleich behandelt werden in Sachen Stipendien, egal in welchem Kanton sie daheim sind. Der Bundesrat Johann Schneider am Mann.
Im Zentrum steht die Frage, wie das Ausbildungsbeitragswesen, also Stipendien und Darlehen, zukünftig geregelt werden sollen. Heute liegt das Stipendienwesen weitestgehend in der Verantwortung der Kantone. Die Initiative verlangt einen kompletten Systemwechsel. Die Rechtsetzungs- und Finanzierungskompetenz für das Stipendienwesen im Tertiärbereich soll von den Kantonen auf den Bund verlagert werden. Weitere Ziele sind die Vereinheitlichung der Vergabekriterien durch den Bund, aber auch die Erhöhung der Stipendienbeiträge durch die öffentliche Hand. Eine Annahme der Volksinitiative des VSS hätte unwägbare Konsequenzen. Ich nenne erstens die weitreichenden finanziellen Folgen für den Bund. Die Initianten gehen selbst von einem zusätzlichen Betrag von jährlich 450 bis 500 Millionen Franken aus. Und das wären in etwa so viele Mittel, wie der Bund heute insgesamt für die Fachhochschulen zur Verfügung stellen kann. Und diese Beträge, die könnten wir nicht einfach aus dem Hut zaubern. Sie müssten kompensiert werden. Das Geld würde an anderer Stelle fehlen. Und vor dem Hintergrund der schon beschlossenen Sparübungen steht die Initiative umso mehr quer in der Landschaft. Zweitens, die Initiative ist eine zentralistische Initiative. Die eingespielte Rollenverteilung zwischen Bund und Kantonen im Stipendienwesen soll aufgehoben werden. Die Volksinitiative würde die in der Bundesverfassung verankerte Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen maßgeblichst verändern.
Entsprechend lehnt der Bundesrat die Initiative auch ab. Die Studenten, die SP und die Grünen setzen sich dafür ein. Die Lea Oberholzer vom Verband der Schweizer Studierendenschaften mit einem Beispiel, das die Nötigkeit aufzeigen
soll. Sich vorstellen, zwei Studierende aus zwei Dörfern, beide studieren genau das Gleiche, am gleichen Ort, kommen aus dem gleichen finanziellen Verhältnis. Jetzt verläuft aber zwischen den zwei Dörfern Kantonsgrenzen und der Unterschied im jährlichen Stipendium macht 13'000 Franken aus.
Damit hätten wir die vier Vorlagen zusammen. Jetzt ist es an euch, nach euren Gedanken zu machen und dann am 14. Juni abzustimmen. Ich hoffe, die vergangenen zwei Stunden haben euch ein bisschen geholfen beim Entscheiden.
BO Wahl- und Abstimmungsstudio. Service Public für das Berner Oberland.
Mein Name ist Simon Schmutz. Ich wünsche euch noch weiterhin einen schönen Sonntagabend. Morgen einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Maybe your other boyfriend.
Radio Berner Oberland.
Radio BO Kirchenfenster. Einblick in biblische und gesellschaftliche Themen und Lebensanschauungen. Wir wiederholen heute Abend das Kirchenfenster vom letzten Dienstag.